Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Medienmittwoch, 20. Juni 2018. Bitte rutschen Sie, wenn Sie an der Seite sitzen, man kennt den Fluchtinstinkt, ein bisschen rein. Es kommen doch immer noch Menschen, die jetzt gerade erst einen Parkplatz gefunden haben und gerne an der Veranstaltung teilnehmen möchten. Also Sie würden uns allen und den Nachzüglern einen Gefallen tun, wenn Sie ein bisschen reinrutschen, haben Sie keine Angst. Das wäre sehr schön. Housekeeping, erste Aufgabe, bitte denken Sie nachher dran, Sie tun uns einen Gefallen, wenn Sie die Flaschen wieder in die dafür draußen bereitstehenden Kästen stellen würden. So viel zum Housekeeping, das mit den Türen hinten habe ich gesagt. Jetzt ist es mir eine große Freude, Dr. Andreas Weigand vorzustellen und Hartwin Mörle, unsere beiden Teilnehmer, unsere beiden Referenten, unsere beiden Diskutanten am heutigen Medienmittwoch. Und es ist mir eine große Freude, dass es wir geschafft haben. Seit Januar haben wir Mails ausgetauscht, dann auch mal ein FaceTime-Handy-Video am Flughafen von Dublin gehabt und haben uns immer ausgetauscht. Wir hatten einen Plan und ich kann immer nur Brand 1 zitieren, da war mal ein schöner Artikel über Planung. Planung ist maßlos überschätzt. Entweder sind die Dinge zu trivial, um sie zu planen, da muss man sie nicht planen, oder sie sind zu komplex, dann kann man sie nicht planen. Flexibilität ist alles. Und in dem Sinne sind wir heute ganz flexibel und haben unseren Plan von vor 3 Tagen umgeschmissen und machen das jetzt so, dass als erstes Dr. Weigand ein bisschen in das Thema einführen wird und wir dann eine auf alle Fälle polarisierende und etwas kontroverse Diskussion haben mit Hartwin Mörle und Dr. Weigand, in dessen Verlauf natürlich dann auch Sie Fragen stellen können oder auch kurze Stellungnahmen abgeben. Das wird vielleicht ganz besonders der Fall sein von Fachleuten auf dem Gebiet Big Data. Wir machen diese Veranstaltung ja zusammen mit dem Frankfurt Big Data Lab. Und deswegen darf ich auch begrüßen Dr. Carsten Tolle und Professor Roberto Ciccari, die vielleicht auch die eine oder andere Stellungnahme nachher haben. Wir sind gespannt. In diesem Sinne, without any further ado, die Bühne ist Ihnen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist meine Ehre, hier in Frankfurt Ihnen ein paar Geschichten zu erzählen. Und da fange ich gleich mal an mit dem Zug, in dem ich kam. Da hatte ich nämlich ein Ticket vorher und da kam die Frau Schaffnerin, hat mich gefragt, ob ich einen Personalausweis hätte. Habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. Sie haben keinen Personalausweis? Nee, ich wohne in Amerika seit 33 Jahren und da muss man durch meinen Abweis den Personalausweis, aber ich habe ein Ticket. Es kam mir mehr aufs Ticket, das war wichtiger als Personalausweis. Nein, damit war sie nicht zufrieden. Ja, vielleicht hätte ich hier einen Führerschein. Und in der Tat hatte ich dabei, also der ist 40 Jahre alt und da sagte, Sie sehen hier gar nicht aus wie auf dem Bild. Und was machen wir jetzt? Und da habe ich gefragt, ja, warum müssen Sie denn wissen, wie ich heiße? Ja, das Ticket, da steht Ihr Name drauf. Und da habe ich gesagt, ja, da wissen doch schon, wie ich heiße. Also jedenfalls, es war interessant, dass sie sich dann erst, als ich den Pass ihr zeigte, sich damit zufrieden gab und dann zu den nächsten Kunden weiterging und den fragte, ob er sich ausweisen kann und so weiter. Und da dachte ich mir, das muss doch so nicht sein. Im Prinzip sollte es ja ausreichen, dass sie irgendeinen Hash hat und dann schaut, ob der mit meinem, also PGP-mäßig, irgendwie verträglich ist. Was sie mir gerade verkneifen, also fragen die Frau Schaffnerin, ob sie jetzt vielleicht Internetzugang hat. Das ist ja bei der Bahn nicht so einfach, habe ich festgestellt. Es war so ein EC, da gab es im Prinzip keinen, da wollte ich es also nicht eskalieren. Aber sonst hätte ich sie gefragt, dann googeln Sie doch einfach, geben Sie mal den Namen, der auf dem Ticket da steht, ein. Et voilà, da ist mein Bild. Das ist ja an sich viel schwerer fälschbar als so ein Führerschein von den 70er Jahren. Naja, jedenfalls war das Kontrastprogramm zu vorgestern. Vorgestern war ich in London hatte ich was zu tun und bin dann zum Flughafen gegangen und hieß so, großer Flughafen, geht also nichts ahnend rein und da kommt ein elegant gekleideter Herr auf mich zu und fragt mich, what's your name? Und da dachte ich mir, I'm not telling you, das ist nicht mal, not your business. Dann fragte mich, is it Dr. Weigand? Sagte ich, not bad, not bad. And then he asked whether I have a few minutes for a conversation. And I thought to myself, what are my options? to you know, have the minutes or not have the minutes? So I certainly, and he had a few questions. I had just come 2 days prior from the United States and what I was doing and so on and so forth. And he was one of the people, Entschuldigung, und er war einer der Leute, die dann, wo man das besser beantwortet. Und dann habe ich gefragt, und jetzt habe ich auch eine Frage. Warum diese Fragen? Ja, ich hätte was an Bord liegen lassen. Vielleicht die Socken, die man in der Business Class bekommen hat, das wusste ich auch nicht. Jedenfalls war es nicht so ganz eruierbar. Wie kommt jetzt der Mann dazu, der da in Heathrow auf mich irgendwie wartete, das zu wissen, dachte ich mir. Und da guckt man durch hoch und da gibt es ja jede Menge Kameras. Und da wir hier an der Uni sind und ich in Physik promoviert habe, dachte ich mir, ein Konzept möchte ich hier rüberbringen, nämlich das eben von exponentiellen Technologien. Das ist ja, worauf die Singularity University aufbaut. Und das Wichtigste, also ein Prozess, der wächst, wo die erste Ableitung proportional zum Funktionswert ist, dass das sich, sage mal, verdoppelt in einer gewissen Zeit. Und wie man diesen Prozess beschreibt, ist genau mit der Zeit, die es braucht, dass sich was verdoppelt. Für Daten, schlicht geht die hier data for the people, für Daten sind das rund 1,5 Jahre. Das heißt, also alle anderthalb Jahre, alle 18 Monate verdoppeln sich die Daten, die wir haben. Oder genauer gesagt, die Datenproduktion, die wir haben. Das heißt, nach 5 Jahren ist ein Faktor 10, nach 10 Jahren Faktor 100. Das heißt also, was wir vor 10 Jahren produziert haben, ist gerade jetzt was 1%, was wir jetzt produzieren. Ich sage mal, was wir damals in einer Stunde produziert haben, produzieren wir jetzt in weniger als einer Minute. Wir halten fest, Datenwachstum, übrigens korreliert natürlich mit dem Moore's Law, ist Verdoppelungszeit 1,5 Jahre. Zurück zu Heathrow, zu den Kameras mit AI. Wie lange ist die Verdoppelungszeit, was AI Computation, also Cycles, die auf AI verwendet werden, anbetrifft? Für Daten waren es 1,5 Jahre. Für AI sind es 3,5 Monate. Das heißt, in einem Jahr ist das bereits ein Faktor 10. Und in 2 Jahren ein Faktor 100. Und da sozusagen bricht uns der Boden unter den Füßen weg, das Eis weg. Denn 2 Jahre sind ja wirklich keine lange Zeit. Wahrscheinlich erinnern Sie sich, wo Sie noch vor 2 Jahren gesessen sind. Vielleicht sogar hier in diesem Hörsaal. Und jetzt sich zu überlegen, dass wir, was wir damals AI-mäßig hingebracht haben, nur 1% von dem, was wir jetzt machen. Da wird es schwer, die Zukunft vorherzusagen. Okay, also ich kam, wie gesagt, von Amerika hier rüber und da ist immer so ein mentaler Umschwung. In Amerika ist die Frage, wenn man eine Idee hat, wenn alles perfekt läuft, what is the best case that can happen? Also im allerbesten Fall, was kann sich hier für uns Gutes tun? Dann landet man in meinem Fall in Köln-Bonn und dann ist plötzlich nicht die Betonung auf what's the best thing that can happen, sondern what's the worst thing what can happen? Also wenn Sie sich als eine Verteilung sich vorstellen, dann fokussiert man sich in Amerika auf die rechte Seite der Verteilung, während in Deutschland wir uns auf die linke Seite der Verteilung fokussieren. Also wie machen wir die Schotten dicht, statt wie kommen wir hier voran? Das sind einfach andere Arten, die Welt zu sehen. Ein weiterer Unterschied ist, dass wenn man in Amerika wohnt, das Misstrauen gegenüber der Regierung, und das war auch schon vor Trump, dass Misstrauen hauptsächlich gegenüber der Regierung ist. Firmen vertraue ich. Google, die machen nichts Böses mit meinen Daten. Dem Staat, da weiß man nie, was kommt. Und dann kommt man hier rüber nach Deutschland, das ist im Prinzip genau anders. Dem Staat vertrauen wir. Aber die Firmen, zum Beispiel Amazon, die wollen uns ja was verkaufen. Also das sind so die Unterschiede, die ich sehe hier zwischen Amerika und Deutschland. Vielleicht sollte ich auch noch China reintun. Ich habe so eine Hütte in Shanghai, und da ist es interessant, wie die Chinesen im Prinzip alles auf Misstrauen aufgebaut haben. Der Grund, dass zum Beispiel eBay in China nicht ein Erfolg war, sondern Taobao, also Alibaba, erfolgreich war, ist, dass eben Jack Ma steht, dass so der Vertrauensgedanke, den wir haben, wenn nichts anderes passiert, dann nehmen wir an, dass der Kunde bezahlt und dass die Ware tatsächlich das Telefon ist, was man bestellt, und nicht nur ein Bild des Telefones ist, was man bekommt. Das ist dort ganz anders. Zwei Beispiele. Erstens war ich vor einem Monat bei einer Firma, dem Headquarter, die heißt Tencent, und die machen eine App, das heißt WeChat. Das ist also da das de facto Kommunikationstool in China. Milliarden Menschen kommunizieren über WeChat, so wie auch hier in der Westlichen Hemisphäre mehr als 1 Milliarde Menschen über Facebook, Messenger, WhatsApp kommunizieren. Die haben mich also eingeladen, Tencent, zu einem Workshop mit dem Titel What can we learn from Facebook? Nicht schlecht, dass sie das wissen wollen. Und was mir da klar wurde, ist, dass diese Dinge, die bei Facebook geschehen sind, dort überhaupt nicht geschehen können. Weil von Anfang an die App so konstruiert wurde, dass wenn auch der Herr Xi Jinping anruft, was haben wir für Daten über den Herrn Weigand, da ist nichts zu holen. Die werden nicht gespeichert. Also Bug to Feature, vor ein paar Jahren dachte ich mir, dass sie nicht mal meine Daten speichern können, das ist ja grausig. Wenn ich jetzt mein Telefon verliere, mein Handy verliere, dann sind meine ganzen Bilder einfach weg. Kriegen die das nicht gebacken? Aber wurde mir erzählt, nein, das ist nicht, dass wir es nicht hinkriegen. Aber wir wollen das nicht speichern. Das heißt also, wenn jemand bei uns einbricht, alle Messages, die sich einmal angeschaut haben, sind nicht mehr da. Und wir sind hier Zeugen dieses größten Experiments, was je mit Menschen durchgeführt wurde, wo 1 Milliarde Menschen geteilt durch die Great Firewall, good luck using Facebook in China, von einer weiteren Milliarde Menschen ganz verschiedene Kommunikationssysteme verwenden, die ganz verschiedene Annahmen eingebaut haben. Zum Beispiel, wenn ich da auf WeChat gehe und da schickt mir jemand einen Friend Request, dann frage ich dort, wo ist nochmal hier jetzt mein Circle of Friends, die Friends in Common? Die gucken mich an, das wäre ganz persönliche Information. Wenn Sie mir einen Friend Request schicken, ich jetzt sehen würde, wer hier Ihre Freunde sind, die wir gemeinsam haben, das verschiebt ja jegliche Privacy-Probleme. Interessant. Oder dass zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Message geschickt habe, da steht ja zum Beispiel beim iPhone drauf, zugestellt. Und beim Messenger steht sogar gelesen. Oder hier in der WhatsApp-World, da kommen irgendwie 2 Haken dahinter. Das heißt, glaube ich, dass es irgendwie zugestellt und gelesen wurde. Das ist ja eine Privatsphären-Eindringung, dass jemand weiß, ob es gelesen hat. Das geht ja auch nicht. Das sind also wirklich hochinteressant, große Unterschiede, wie Leute in diesem Fall ihre Kommunikations-Privacy sehen. Das sind, meine Damen und Herren, ganz andere Fragen natürlich als Hacking. Es geht mir nicht hier um Security und Hacking. Das geht es auch bei Cambridge Analytica nicht drum, sondern es geht mir um die Dinge, wie wir hier Daten produzieren und was unsere Erwartungen sind an diese Daten. Einmal zusammenfassend, da war also die Frage der Identität. Die Frau Schaffnerin, die eben wissen wollte, ja, ob ich in Personalausweis habe und der Kollege in London, der eben schon wusste, wer ich war, bevor ich ihn überhaupt begrüßt hatte. Wer sind wir? Sind wir die Bilder, die über uns existieren? Sind wir die Dinge, die wir uns über uns preisgeben? Das ist hier ein schönes heideggeranisches Wort, preisgeben. Oder sind wir vielleicht die Dinge, die wir gerade nicht über uns preisgeben? Die Dinge, die wir geheim halten. Dann habe ich gesagt, interessant für mich ist die ganz andere Einstellung im Silicon Valley verglichen mit Deutschland, wo es Silicon Valley auf die rechte Seite der Verteilung schaut, was kann im besten Fall passieren, während wir in Deutschland darauf schauen, was kann im schlimmsten Fall passieren. Das heißt, so in dieser Two-by-Two-Matrix, wo wir erwartete Dinge und unerwartete Dinge haben und dann positive Dinge und negative Dinge. Das heißt, das Gewicht in Deutschland sitzt auf den negativen unerwarteten Dingen und Amerika auf den positiven unerwarteten Dingen. Und dann am Ende hier haben wir noch darüber gesprochen, wie dieses Experiment von Datenproduktion in WeChat versus Datenproduktion auf Facebook für mich eines der interessanten Experimente, die wir je mit einer Sample Size von Milliarden Menschen geführt haben. Nun ist die Frage, wenn wir solche Spiele spielen, also hier WeChat, sind das Zero-Sum-Games, sind das Win-Lose-Games? Zum Beispiel traditionell ist Versicherung ein Win-Lose-Game. Dass wenn ich jetzt hier ein Claim einreiche und sage, mir ist das Handy runtergefallen und ich finde es nicht mehr, dass dann die Versicherung, die Handyversicherung sagt, das tut uns schrecklich leid, bitte hier ist das Geld für ein neues iPhone. Das heißt, die haben das Geld nicht mehr und ich habe jetzt das Geld. Das ist traditional Win-Lose oder Zero-Sum. Wenn es um Daten geht, ist das häufig nicht der Fall. Die Einstellung, die wir da zu Daten haben, auch die Einstellung, die der Gesetzgeber zu Daten hat, ist häufig die gleiche Einstellung, die wir physikalischen Objekten gegenüber haben. Also hier diese Sprudelflasche. Wenn ich sie habe, dann habe ich sie und wenn ich sie Ihnen gebe, dann haben Sie sie, aber dann habe ich sie nicht mehr. Wenn ich sie verkaufe, veräußere, dann haben Sie alle Rechte damit zu tun oder nicht zu tun. Ich habe meine Rechte an Sie abgegeben. Das ist bei Daten anders, denn wenn ich jetzt meine Daten mit Ihnen teile, wobei natürlich teilen auch wieder ein ganz anderes Wort als zu share ist, denn da wird ja nichts geteilt, wenn man ein Stück Brot teilt, durchschneidet, die Hälfte für Sie, die Hälfte für mich. Daten ist ja nicht so, dass ich den nicht mehr habe. Deutsch, da redet man so, die Daten aufzugeben. Ich gebe keine Daten auf. Vielleicht gebe ich ein Paket auf, aber die Daten gebe ich nicht auf, sondern irgendwie werden neue Fragen, neue Konzepte des Besitzes, des Eigentums gefordert, die nicht aus der physikalischen Welt übertragbar sind. Und das ist, wie Jeff Bezos sagen würde, Day One. Das müssen wir uns überlegen, wie wollen wir, dass unsere Datenzukunft ausschaut. Es gibt viel mehr zu erzählen, aber dazu habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Und ich dachte mir, statt dass ich jetzt hier Sie weiter zulabere, bis Sie dann irgendwie alle einschlafen, wollen wir vielleicht sagen, dass hier Hartwin Mörle und ich am Anfang uns ein bisschen unterhalten. Er hat das Buch gelesen, hat er mir gesagt, also er weiß da, was drin steht. Und würde ich sagen, dann öffnen wir hier das für das Publikum und schauen, was da noch für Fragen sind. Ist es so okay?
Völlig wunderbar. Vielen Dank erstmal.
Okay.
Vielen Dank, Herr Greif. Ja, ich habe Ihr Buch mit großem Interesse gelesen und ich kann Ihnen auch nur empfehlen, lesen Sie es auch. Es ist ein sehr interessantes Buch. Mir sind dabei aber ein paar Dinge aufgefallen, die nicht so ganz in dieses Schema passen, das Sie gerade charakterisiert haben zwischen Amerika, zwischen US-Amerika und Europa, sondern mir sind so ein paar andere Dinge gekommen, zum Beispiel bei den Sätzen, die Sie geschrieben haben, dass wir unsere Privatsphäre im Prinzip, so wie wir sie kennen, so wie wir sie aus, ja, ich greife jetzt mal in die akademische Kiste, aus dem bürgerlichen Subjekt heraus abgeleitet haben, dass diese Kriterien womöglich nicht mehr hinreichend sind, um das, was wir an Privatheit oder an Sharing und Teilen von dem, was bisher privat empfunden oder definiert worden ist, was wir damit in Zukunft machen werden, ob wir das so können, ob das noch hinreichend ist. Ich will mal ein bisschen steil einsteigen und sagen, wir haben ja im Moment neben dieser Diskussion, was ist privat und wie gehen wir damit um, was teilen wir, eine Situation, die uns diese Entscheidung ja gar nicht so lässt, sondern wir haben ja eine Pioniersituation, in der wir eigentlich unter die Raubritter geraten sind. Die Raubritter, die Daten sammeln, die mit Ideen, mit Geschäftsmodellen Daten sammeln, um daraus privatwirtschaftlich interessensgeleitet oder staatlich interessensgeleitet ein Geschäft machen wollen oder eine Sicherheit gewinnen wollen über Gesellschaften, Finanztransaktionen machen, um damit Geld zu verdienen. Also wir haben es mit relativ profanen Interessenslagen zu tun. Und wenn wir heute darüber sprechen, und es würde mich interessieren, wie Sie dazu denken, wie Sie dazu stehen, dass wir über Privatheit diskutieren, wo wir eine Situation haben, in der uns diese Privatheit schon längst genommen ist und es trotz Datenschutzverordnung, EU und so weiter im Moment eigentlich weder gesellschaftlich noch von der Position, ich nenne ihn mal bewusst, des Autonomen, des Selbstbewussten, des Selbst sich steuernden Konsumenten in der Lage sind, die Verarbeitung der Daten wirklich zu kontrollieren, so wie Sie es in Ihrem Buch ja sehr eindrücklich fordern, dass wir das Recht dazu haben, dass wir die Notwendigkeit haben, unsere Daten auch verändern zu können, dass wir sie mitnehmen können, dass wir sie auch löschen lassen können. Aber das würde mich an erster Stelle mal interessieren. Wie stehen Sie denn dazu, dass wir überhaupt nicht in der Situation sind, außer in der philosophischen Diskussion, darüber zu verfügen und darüber letztendlich Unternehmen entscheiden, was sie mit diesen Daten machen und das nicht in dieser Dichotomie zwischen dem europäischen halbes Glas Wasser, das voll ist, und dem amerikanischen, das halbe, oder umgekehrt, das halbe Glas leer und das halbe Glas voll ist. Wie sollen wir denn, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, denn erreichen können, dieses Recht über unsere Daten zu verfügen und damit auch über das Recht zu verfügen, was wir an Vorteilen daraus ziehen in der Verarbeitung dieser Daten zu unserem Nutzen?
Gut. Also im Buch stelle ich 6 Rechte auf, Datenrechte, die wir gegenüber unseren Daten haben sollten. Das sind 2 Transparenzrechte, das heißt, unsere Daten sehen zu können, sowie die Datenfabriken, wie ich das nenne, die Data Refineries, Daten rein, die werden dann veredelt, Daten raus, mit Kennzahlen, so wie wir in Nordkorea unsere Nuklearinspektoren hinschicken, die da gucken, was sie da in diesen Brennwerken machen. So will ich auch, dass wir in die Datenraffinerien unsere Leute schicken. Die kommen über ein paar Kenngrößen raus, zum Beispiel wie sicher unsere Daten sind oder wie viel bei jeder Anfrage von den Daten verbraucht wird und so weiter. Dann habe ich 4 Rechte, das sind Handlungsrechte. Denn was ist der Wert von Daten, meine Damen und Herren? Der Wert von Daten ist ja nicht irgendwas Abstraktes, sondern Wert von Daten ist der Effekt, den Einfluss, den diese Daten auf Entscheidungen haben. Und da, das ist meiner Meinung nach relativ pragmatisch, der Wert von Daten. Und zum Beispiel für mich hat Google einen großen Wert. Meine Daten dort, zum Beispiel wenn ich Google sage, dass ich hierher kommen möchte, dann verrät mir Google, dass ich an der nächsten Kreuzung rechts abbiegen muss. Wenn ich jetzt Google nicht sage, wo ich hin will, dann kann das arme Google mir nicht sagen, wie ich an der Kreuzung fahren muss.
Das ist eine nützliche Angelegenheit.
Ja, nützliche Angelegenheit. Und was mir wichtig ist, diese Logik zu verstehen. Also die Frau Schaffnerin, da fand ich das gar nicht notwendig, dass die wissen wollte, wie mein Name ist. Und da bin ich dann sehr, also das muss nicht sein. Auch ein anderer Punkt, der mich immer auf die Palme bringt, ist, wenn keine Datensymmetrie vorhanden ist. Wenn Sie das nächste Mal in Frankfurt einchecken, dann schauen Sie sich mal dieses Schildchen an, was da der Fraport und die Lufthansa aufstellt. Da steht im Prinzip drin, unter dem Deckmantel, dass Ihre Persönlichkeit uns wichtig ist. Bitte keine Bilder von irgendwelchen Leuten, die am Flughafen machen. Zum Beispiel unser Personal. Da dürfen keine Videoaufnahmen, nicht einmal Audioaufnahmen gemacht werden, denn sie könnten ja so sagen, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Und das wird mir dann erzählt, weil wir ja ihre, und da sage ich nur, aber da steht doch eine Kamera, die guckt mich gerade an. Aber da wird gesagt, nein, nein, Sie dürfen keine, sonst gleich die Sicherheit geholt. Die Sicherheit, was heißt hier Sicherheit? Wenn ich hier diese Unterhaltung, die wir, und jetzt nicht persönlich, klar, sondern Sie als hier Lufthansa-Mitarbeiter, der mich gerade eincheckt, oder Frapo, oder wer es immer macht, da finde ich, habe ich doch das Recht drauf, dass ich es auch aufzeichnen darf. Aber nein, nach dem Schildchen, schauen Sie mal drauf, darf ich das nicht wieder aufzeichnen. Aber jetzt bin ich irgendwie ein bisschen abgekommen vom Thema.
nur ein kleines bisschen. Nein. Spannend ist doch,
stellen Sie mir eine Frage. Ich wollte im Prinzip die Anfrage beantworten.
Wie gehen wir mit der Situation um, dass wir in der jetzigen Phase digitalen Entwicklung eigentlich gar nicht in der Lage
sind? Das Wichtige da ist, dass man sich Gedanken macht, was ist die Zielfunktion, die optimiert werden soll. Ich hatte den Morgen heute früh mit dem Rektor der Universität Bonn verbracht und auf einer Generalprobe war das, wo da die sehr einige Professoren, die machen da gerade einen Antrag und da wurde ich gebeten, ob ich da mir das Allermeister, Singer, Beckmess und so weiter anhören möchte. Und worum es da ging ist, was ist die Objective Function, was ist die Zielfunktion? Und meine Doktorarbeit war schon über neuronale Netze, wo ich annehme, Leute, die viel fleißiger sind als ich, die können das schon irgendwie optimieren. Aber wir müssen nachdenken, nicht wie wir was optimieren, sondern was wir optimieren wollen. Oder wenn man das in der Beratung macht, dann stelle ich immer die Frage, geht es darum, dass wir wissen, wo wir hinwollen, aber den Weg nicht kennen, oder dass wir überhaupt nicht wissen, wo wir hinwollen. Das heißt, wir wissen unsere Zielfunktion nicht. Was mir hier wichtig ist, ist, dass wir daran arbeiten müssen, dass die Zielfunktion eines Facebooks oder eines Googles oder eines Amazons oder wen auch Sie immer magen, dass diese Zielfunktion mit unserer kompatibel ist. Also, ich habe nicht nur rein zufällig am Ende über Win-Win im Gegensatz zu Zero-Sum-Game gesprochen. Wie können wir das momentan häufig Win-Lose-Game, wo hier Facebook meine Attention verhökert, zu einem Win-Win-Game machen? Oder in anderen Worten, wie können wir den Spruch, den Sie alle kennen, Data is the new oil, zu Data is the new soil, der neue Nährboden, als neues Ökosystem, in dem Dinge entstehen. Was ist also die Objective Function? Das ist die Diskussion, die stattfinden muss.
Dann schließt sich bei mir die Frage da an, wer ist die Instanz? Und Sie fragen in Ihrem Buch ja auch mal nach einer unabhängigen Instanz, die diese Fragen mit diskutieren, mit entscheiden soll. Was ist sozusagen das individuelle Interesse? Dass ich eben einen Digital Assistant habe, der mir in allen möglichen Situationen wirklich hilft, mir sehr nützlich ist, ohne dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht Teil einer Nutzergemeinschaft, sondern eigentlich Teil des Produkts, das sozusagen weiterverkauft wird, ohne dass er in mir in irgendeiner Art und Weise einen Benefit außer den schönen Effekt der Orientierung hängen bleibt. Wer soll das machen? Sollen das die Amazons dieser Welt machen? Oder vielleicht, wenn man das jetzt mal auf staatliche Kontrolle, gesellschaftliche Kontrolle überträgt, das Zentralkomitee der KP Chinas? Ja. Wer soll das machen?
Da habe ich mir auch Gedanken gemacht. Und die habe ich mir gemacht ein halbes Jahr vor der letzten Wahl in Amerika. Und habe mir überlegt, also das mit der Demokratie, mit den Wahlen, wo man so einmal in Amerika im November hingeht und dann regelt es noch und dann hat man die Brille nicht auf und macht mir irgendwie ein Kreuz und dann zieht da irgendjemand ins Parlament ein oder in Deutschland geht man eben in die Mensa und macht ein Kreuz und dann zieht da jemand in den Reichstag ein. Das ist ja recht stochastisch, wie man hier sagen würde, also recht zufällig, dass da zu einem gewissen Punkt in der Zeit man irgendwo dann jetzt was ankreuzt und das soll jetzt meine Meinung sein. Da dachte ich mir, das kann man doch wohl besser machen. Und habe mir überlegt, im Prinzip sollten wir doch Facebook, die wissen, was ich mag und was ich nicht mag. Oder Google, die alle meine Interessen können. Sollen wir doch Facebook und Google und Amazon, wie sie alle heißen.
Richtig verstehe, ist das dann ungefähr die Übertragung der Liste, die Amazon zeigt, wenn ich mich einlogge und sage, was könnten dir gefallen?
Ob wir könnte mir nicht. Gefallen, ja.
Ja, was könnte mir politisch gefallen? Dann kommt das Regierungsprogramm sozusagen wie eine Buchempfehlungsliste und dann kann ich sagen,
oh, das und zwar ist auch detailliert. Das hier für Familienfragen, da meine ich, dass diese Person gut sei. Für Wirtschaftsfragen, diese Person. Außenminister, was ganz anderes. Also da, das muss man filigran so sehen, weil ja eben Google weiß, was ich frage und wann ich es frage und welche Antwort ich mir dann.
Gut, mal Spaß beiseite. Also da so konkret sind Sie gar nicht geworden in Ihrem Buch. Das wundert mich.
Da war das Buch schon geschrieben.
Ach so.
Das ist auch die GDPR, also die Datenschutzgrundverordnung, die war damals auch noch nicht. Da war das Buch auch schon geschrieben. Obwohl manche Gedanken natürlich vernünftige Gedanken, ähnliche Gedanken, dieses Data Portability zum Beispiel, wirklich sich da wunderbar widerspiegelt.
Gut, aber was wir im Moment ja für eine Konfrontation erleben, jenseits dieser Amerika-Europa-Konfrontation, ist, dass wir auf der einen Seite eine faszinierende Entwicklung haben, dass mit großen Datenmengen wirklich nutzenstiftende Effekte erzeugt werden können. Und ob man nun jetzt sozusagen per Stimme das Licht anmacht oder in der Gesundheitsforschung mit Daten, mit Datenübertragung, mit Datenabgleichen in der Tat die Prozesse in der medizinischen Versorgung revolutionieren kann. Das geht ja nicht nur um die persönliche Convenience, sondern es geht ja wirklich um epochale Entwicklungen, die mit der Verwendung von großen Datenmengen, die wir zur Verfügung stellen, dafür genutzt werden.
Da hatten Sie ja gerade China angesprochen. Und ich habe schon vorhin erwähnt, dass ich so eine Hütte in Shanghai habe. Und da möchte ich vielleicht zwei oder drei Sachen dazu sagen. Also wir kennen alle Face Recognition. Ja? Und dann musste ich mal da austreten in China. Also sozusagen hier so wie öffentliche Toilette oder sowas. Und als ich mir da gemütlich machte, in einem schönen Örtchen, starre ich eine Kamera und die Kamera starrt zurück. Da dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Ist es jetzt Face Recognition oder guckt sie sich woanders an? Und dann habe ich da mal nachgeschaut und dann wirklich nachgeforscht. Bitte, warum gibt es da Kameras auf der Toilette? Und die Antwort war, um dem Tritt zu bieten. Alle 7 Minuten gibt es 30 Zentimeter.
Genau.
Das war doch eine wirklich überzeugende Antwort von der Regierung da. Aber Spaß beiseite. In China wird jedes neugeborene Kind, dessen DNA wird festgestellt. Und da haben wir natürlich die Utopie, dass wir ganz seltene Krankheiten jetzt früh erkennen können, aber natürlich auch die Dystopie, was hätte ein Hitler gemacht, wenn er da irgendeinen Algorithmus auf das Arischsein hier und dann, das katastrophal, was da hätte passieren können. Längere zu kurzer Sinn, ich glaube, drei Dinge müssen zusammenkommen. Erstens haben wir Technologie, die Dame, die Frau Schaffnerin, hätte das lieber mit Krypto gemacht, würde ich sagen, als mich nach meinem Namen zu fragen. Zweitens haben wir soziale Norms, Social Norms, wo ich zum Beispiel, das wurde immer bei Snapchat klar. Wer von Ihnen weiß, was Snapchat ist? All die meisten. Das ist da, wo man so ein Bild macht und dann irgendjemanden schickt, so ähnlich wie der auf der Toilette. Und dann ist es nur irgendwie ein paar Sekunden da und dann ist es einfach weg. Und dann denke ich natürlich als Physiker, anything that hits the retina could also hit the camera. Da könnte ich ja mit dem anderen Handy kurz, wenn da das Bild gerade angezeigt wird, ein Bild davon machen und da kann mich ja niemand davon hindern. Und dann sagte mir der Hein, der da das CTO war, Andreas, darum geht es nicht. Wenn du jetzt dieses Bild tatsächlich weiterschickst, das Bild, was du da mit dem zweiten Handy vom ersten Handy gemacht hast, dann ist es nicht so, dass das Subjekt des Bildes ein Problem hat, sondern du hast ein Problem, weil du die Social Norms hier violatest. So haben wir uns das nicht gedacht. Und das war für mich interessant, dass also Social Norms, wie bei diesem Beispiel, ich kann viele andere geben, im Prinzip wichtiger sind, als was technologisch möglich ist. Und zum Dritten haben wir durch Regulation, GDPR ist ein gutes Beispiel, wo jetzt alle möglichen Leute, was ich an E-Mails gekriegt habe, lieber Herr Weigin, bitte, 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 klicken Sie doch hier drauf, damit wir Sie weiterhin zuspammen können.
Genau. Eine wunderbare Gelegenheit, einen Großteil der Spam loszuwerden. Mindestens ein positiver Effekt.
Für mich ist was anderes viel wichtiger an der GDPR, dass nämlich praktisch jeder, der lesen kann, jetzt irgendwie sich Gedanken macht über Daten. Ja. Und das kann man anders, hätte man mit dieser Reichweite nicht bekommen können. Ich meine, in der Schule hatten wir Erdkunde, Tierkunde, Pflanzenkunde, aber keine Datenkunde. Mittlerweile wahrscheinlich schon ein Schulfach.
Gutes Stichwort. Wäre es nicht höchste Zeit, dass wir zwischen diesen Extremen, den Polarisierungen zwischen politischer Kontrolle und Angst vor politischer Kontrolle und der doch in größtem Maße in Hand von wenigen privatwirtschaftlich denkenden Menschen befindliche Daten, die relevant sind für diese Erfahrungen, die wir machen, dass wir über das Bildungssystem so etwas sehr viel stärker in den Vordergrund schieben und sagen, wir müssen lernen. Wir machen ja eine Sozialisation durch,
absolut,
den Umgang mit diesen Dingen.
Absolut.
Und nicht nur die Kinder, sondern auch die jungen Erwachsenen, die Erwachsenen und die etwas Älteren, so wie meine Generation eben auch. Was kann die Bildung, was kann die Wissenschaft dafür tun?
Da braucht man keine große Wissenschaft. Also worum es hier geht in Datenkunde, ist Dinge, die im Prinzip jedes Erstsemester in Physik lernt, die wirklich allgemein, also nicht nur Physik Erstsemestern, sondern allgemein, zum Beispiel Größenordnung. Früher hatte man einen Rechenschieber, das ist so ein Objekt, was Multiplikation in Addition umwandelt, das heißt Logarithmus. Nimmt man Logarithmus und dann ist, was man multiplizieren wollte, das kann man addieren und damit kann man also geometrisch so zwei Dinge ineinander reihen. Und beim Rechenschieber, da kriegt man nur die Ziffern raus, 2,43, aber man muss sich überlegen, was sind da die Kommastellen? Das ist ein Beispiel für Größenordnungen, was häufig verloren geht, wenn man eben nur noch auf diesem Handy rumtipselt. Zu wissen, was wahrscheinlich ist, was unwahrscheinlich ist und was vielleicht gar unmöglich ist. Das ist ein Beispiel, was zur Datenkunde gehört.
Mhm. Gehört aber auch nicht zur Datenkunde mindestens dazu, dass diese sozialen Profile, die ja der Rohstoff sind für ihre Datenraffinerien, wie Sie das nennen, dass diese sozialen Profile und der Umgang damit überhaupt erstmal als etwas begriffen wird, was einerseits mir selbst gehört und zum anderen aber Teil eines gemeinschaftlichen Besitzes sein muss, damit wir alle davon profitieren.
Das ist nicht so einfach. Wenn Sie jetzt hier, sagen wir mal auf Facebook, obwohl ich habe im Mai einen Monat Facebook Urlaub gemacht, das kann ich jedem empfehlen. Schön, nicht mehr zu sehen. Was so?
Keine Kamera.
Das kommt der Zuckerberg. Also was hier, Sie schreiben was bei Facebook und ich schreibe einen Kommentar. Das ist der letzte Blödsinn. Und dann ändern Sie, was Sie geschrieben haben. Und jetzt ist mein Kommentar als totaler Blödsinn da. Und da sehen wir ja, dass es nicht so einfach ist, wem was gehört. Denn das ist so eine Co-Creation. Und dafür haben wir im Prinzip noch nicht die Gesetze, die dementsprechend. Wir haben auch nicht so wichtig, die richtige Social Norms. Ich habe ein Beispiel gegeben, hier von Snapchat, ich kann viele weitere geben. Aber das muss sich entwickeln. Da müssen wir hier unseren Abgeordneten helfen, dass sie dafür sensibilisiert sind und das nicht schwarz und weiß, sondern das sind Trade-offs und da wird sich herausstellen, wir müssen feststellen, was wollen wir hier. Und da gibt es verschiedene Meinungen, wie das auch bei zum Beispiel bei Autos der Fall ist und bei anderen Dingen, das ist alles nicht schwarz und weiß, sonst wäre es ja nicht interessant.
Das heißt, Privatheit ist nicht mehr die Privatheit, wie wir sie kennen, aus der Definition sozusagen des bürgerlichen Subjekts heraus, sondern Privatheit impliziert in der Zukunft, in dem digitalen Zeitalter, immer auch das Teilen von Teilen dieser Privatheit als ein selbstverständlicher Bestandteil. Ja. Das heißt gleichzeitig, Eigentum über Daten kann in dem Moment ja kein klassisches Eigentum mehr sein, wenn von diesen Daten, die ich zur Verfügung stelle, andere schon wieder Teilmengen erstellt haben, ist geteilt haben, also mehrere Menschen dazu beitragen, soziale Profile, Verkaufsverhalten und so weiter und so fort zu generieren. Wem gehört das dann?
Schwierig, ich habe da keine Antwort. Ich weiß nur, dass so diese alten Prinzipien, die passen alle nicht mehr, aus genannten Gründen.
So, was machen wir jetzt damit? Ich würde sagen, an der Stelle gibt es vielleicht die eine oder andere Frage und ich darf Sie bitten, mit dem Handzeichen
zu signalisieren. Handzeichen oder mit dem Handy, Rauchzeichen, wie das ja bei Samsung-Handys heutzutage ist.
Ich komme rum.
Ja. Haben wir nur ein Mikrofon oder haben wir zwei Mikrofone? Nur eins, okay. Dann.
Dankeschön. Ja. Erstmal vielen Dank für Ihre interessanten Ausführungen. Ich habe mich gefragt, schon sind Sie böse?
Nein, Moment.
Also gelten als so.
Okay, ich habe das Firmen und Staat in dem Machtdreieck, also etwas differenzierter gesagt.
Jetzt waren Sie ja lange bei Amazon. Was mich interessieren würde, was haben Sie bei Amazon mit meinen Daten eigentlich gemacht? Sie haben ja offenbar ganz gut gelebt, eine Hütte in Shanghai, fliegen Business Class, tue ich jetzt nicht. Also was oder anders gefragt, was macht Amazon mit meinen Daten? Weil ich es ja gar nicht so genau weiß. Ich meine, man kennt diese Liste mit den Vorschlägen, aber dafür werden sie nicht bezahlt. Ich meine, das macht man immer, dann ist gut. Also was passiert mit den Daten eigentlich? Das würde mich sehr interessieren, was Sie als Insider vielleicht erzählen können.
Ja, also erstmal ist eine sehr große Frage natürlich. Amazon hat 500.000 Leute, die eben nicht alle jetzt auf ihre Daten schauen, aber da gibt es also viel zu erzählen. Im Prinzip muss man unterscheiden, welche Daten werden nur aggregiert verwendet, so zum Beispiel, was Sie hier mit den Empfehlungen ansprachen. Leute, die dieses Buch gekauft haben, haben auch jenes Buch gekauft. Oder was mir persönlich immer wieder besser gefällt, ist, Leute, die auf dieses Objekt geklickt haben, eventually bought, haben dann am Ende des Tages das gleiche oder was anderes gekauft, wo man da diesen ganzen Funnel da abbildet. Da hat es nichts, muss ich jetzt täuschen, hat das jetzt nichts wirklich mit Ihnen zu tun, sondern wir sind da alle in dieser Datenmenge drin und es spielt keine Rolle, um wen es sich uns handelt. Leider wird in den Medien häufig immer wieder falsch erzählt, Leute, die so wie sie sind. Diese Funktion existiert bei Amazon nicht, sondern es wird auf die Items runtergebrochen. Also da muss ich enttäuschen, wenn Sie jetzt denken, dass Amazon wirklich viel über sie weiß, ist es weniger der Fall, als Sie es denken.
Da war eine Frage. Könnten Sie mit uns vielleicht Ihre Eindrücke und Erfahrungen teilen, die Sie mit dem in China mit dem Social Credit Scoring gewonnen haben? Und inwieweit die Benutzung zum Beispiel von Weixing und WeChat dazu führt, dass diese Daten von uns auch in China entsprechend abgespeichert werden?
Ja. Also wer von Ihnen verwendet Alipay? What is your credit score? What is your Alipay score?
Ich benutze das nicht so häufig.
Bitte?
Ich benutze das zwar, aber nicht so häufig.
Ja, nicht deswegen. Häufig, aber auch Sie haben schon einen Score. Das ist so auf der ersten Seite da die. Wissen Sie, wo man darunter die Credit
Score? Ich habe mir das noch gar nicht angeguckt.
Okay, also in China wüsste jeder, was seine Score ist. Und jetzt möchte ich erstmal vielleicht das Negative sagen. Was hängt alles von dieser Score ab? Es ist ja sowas wie in Deutschland haben wir die Schufa. Und Amerika haben Vereisag, FICO-Scores, also Credit-Scores. Und die sind, passiert jetzt, dass die Banken hier oder eine Firma, wenn sie sich jetzt irgendwie einen Stuhl kaufen wollen, dass die, wir haben da also, das ist schon etwas kritisch. Damit ist es sozial verträglich zu sagen, vielleicht dann doch nur gegen Barzahlung. In China geht es viel weiter. Zum Beispiel hängt von dieser Score ab, ob Ihr Kind auf eine gute Schule gehen kann. Und da muss sagen, das geht vielleicht zu weit, dass das Kind, was nun wirklich nichts dafür kann, dass dessen Zukunft davon abhängt, ja wovon abhängt. Wie wird dieses Score konstruiert? Zum Beispiel die Straße bei Rot überquert. Habe ich heute gemacht. Minus ein Punkt. Durch bei der Bahn schwarz gefahren. Habe ich nicht gemacht. Bei der Bahn schwarz gefahren. Minus 50 Punkte. Auf Taobao Counterfeit Goods verkauft. Also gefälschte Güter, wo da drin steht irgendwie Hugo Boss, aber er hat nichts mit Hugo Boss zu tun. Plus 100 Punkte, weil ganz klar derjenige weiß, wie er das System, das Finanzsystem in China verwendet. Also so ist da das Problem der Incentive Alignments, dass dieses Score nämlich genau von Alibaba konstruiert wird. Und damit, wenn Sie hier Alibaba helfen, dann hilft natürlich Alibaba Ihnen auch. Das heißt, wenn ich in der Vorlesung China frage, ja, wer weiß, wie man da die Score vielleicht etwas verbessert, weiß das jeder. Mehr über Alipay bezahlen und dann geht die Score wieder hoch. Und das ist natürlich hochproblematisch, dass da eine Firma, Alibaba, bestimmt, ob ihr Kind jetzt auf die gute Schule gehen darf oder nicht. Da gehören auch andere Terms, das sind viele Terms, zum Beispiel, und das konnte ich gar nicht fassen, da habe ich also einen Übersetzer gebeten, mir wirklich Wort für Wort zu übersetzen. Da ist ein Term drin, dass wenn Sie regelmäßig Ihre Eltern besuchen, das ist dann gut. Und wenn Sie Ihre Eltern nicht regelmäßig besuchen, ist das schlecht. Also ich habe auch da, war ich am Montag gerade bei meiner Mutter, 93 jetzt in Freiburg, also da auch für mich kein Problem. Aber wenn ich jetzt das mit mich gemacht hätte, könnte mich in China meine Mutter verklagen. Und da stelle ich mir vor, wie ist die Dynamik? Ja, Mama, wie geht's dir, wenn sie gerade eine Klage eingereicht hat, dass ich nicht genügend sie besuche? Da kommen Terms drin vor, was wirklich hier die sozialen Normen einzementiert. Jetzt wird es aber noch viel schlimmer. Hier sagen wir mal, die wissen da, die Chinesen, dass wir hier uns kennen. Und ich, wie ich das so häufig tue, erzähle also schon wieder was, was der Regierung nicht gefällt.
Wie erzählen Sie das?
Der Chinesen, ich erzähle eine Vorlesung, zum Beispiel eine Vorlesung in Tsinghua, haben die mir glattes Internet abgestellt. Weil ich halt Sachen gezeigt habe, die ich nicht hätte zeigen sollen. Und dann gab es einen Studenten aus Taiwan, der sagt, Professor, hier in meinem Computer, da habe ich so eine andere Verbindung, da können Sie weitermachen, habe ich weitergemacht. Dann wurde ich am Ende doch zu einem klärenden Gespräch mit dem Dekan eingeladen, der mir also erklärt hat, dass man also sowas nicht tun. Also sagen wir jetzt, ich sage also, wie ich das üblicherweise tue, was den Leuten nicht so ganz gefällt. Und die wissen, dass wir miteinander WeChat-Messages oder irgendwie verbunden sind. Es kriegt hart wie eine Message gesagt. Sie kennen ja den Herrn Weigand. Und also, Ihre Score geht jetzt auch um 20 Punkte runter. Das aber wenn Sie den Herrn Weigand dazu bringen, dass er öffentlich hier das bereut, dann kriegen wir das schon wieder eingerenkt. Das sind also all die schlechten Dinge. Auf der anderen Seite finde ich sehr gut, dass da tatsächlich eine Diskussion stattfindet. Nämlich, welche Terms möchten wir in dieser Summe haben? Und welche Gewichte wollen wir auf diesen Terms haben? Und das ist eine gute Sache, dass das also nicht wie in Amerika über Twitter erledigt wird, sondern dass tatsächlich Leute sich Gedanken machen, was kann man messen und wie wollen wir es gewichten? Das würde ich sagen, im Prinzip ist eine gute Sache, wie das in Praxis natürlich ausschaut. Da würde ich sagen, die meisten von uns sind da wahrscheinlich nicht der Meinung, dass es eine gute Sache ist. So wie es
Diskussion nicht auch hier in Europa, in Deutschland? Und zwar jenseits dieser Polarisierung zwischen Big Data ist schlecht und Big Data ist gut?
Ich glaube, wir sollten uns alle Gedanken machen, persönlich, mit in so Beziehungen, Familie, bei unserem Job, was ist unsere Function, was ist unsere Zielfunktion? Ich habe ja vorhin gesprochen, eben in meinem Gespräch heute früh, dass wir uns überlegt haben, was soll die Zielfunktion von Studium sein. Und so würde ich sagen, sollten wir auch überlegen, was sind unsere Zielfunktionen, was sind die Zeitkonstanten, mit denen Dinge abfallen. Das ist eine gute Diskussion, die an sich wirklich jeder haben sollte. Was ist mir wichtig im Leben?
Was gibt es dazu jetzt noch Fragen? Was ist uns wichtig im Leben? Stichwort. Ganz oben. Wolfgang, ganz oben.
Ja, guten Tag. Da würde ich gerne nämlich einhaken, weil das, was ich so ein bisschen feststelle, ist an Ihren ganzen sehr bildlich gezeigten Beispielen eigentlich doch immer, Gesellschaft soll sich an den Gesetzen der Daten mittlerweile orientieren. Und meine Frage wäre eigentlich, sind nicht eigentlich Daten für den Menschen da? Und es läuft es nicht fast in Richtung, der Mensch ist für die Daten da? Nach was muss ich mich richten? Dann hat das ja überspitzt formuliert schon fast irgendwie Züge von einem autokratischen System, wo ich mir genau überlegen muss, mit wem rede ich jetzt, mit wem rede ich nicht. Also immer dieses im Hinterkopf zu haben. Also dieses soziale Gefüge ist eigentlich doch die Frage, wie wollen wir damit umgehen und sind wir schon eigentlich in einer Phase, wo sich Gesellschaft schon gar nicht mehr Gedanken macht, wie wollen wir das, sondern also können wir das überhaupt noch beeinflussen, sondern müssen wir Gesetze schaffen, diesen losgetretenen Riesen eigentlich bändigen können. Danke.
Also mein kleines Missverständnis hier auszuräumen. Ich sage, dass das unsere Freiheit ist, zu sagen, das ist meine Zielfunktion. Und da ist wahrscheinlich die Zielfunktion eines Neonazis eine andere als meine. Aber da dieses implizit hier, dass man eben Leute so behandelt oder anders behandelt, dies explizit zu machen, das ist für mich, wenn ich sage, so eine Zielfunktion aufschreiben. Das ist ziemlich gut, sich da explizit Gedanken zu klar, sich klar zu werden, was Sie sagten, feststellen. Also hier gibt es eine Stellschraube und das werde ich dann feststellen, das werde ich einstellen. Das ist eine gute Sache. Das heißt noch nicht, dass jetzt mich andere sagt, so muss das laufen, sondern dass ich mir erstmal selbst Gedanken mache. Wie möchte ich meine Zeit verbringen? Möchte ich zum Beispiel, ich habe fünfmal die Woche kommt mein Trainer, wenn ich in San Francisco vorbei, weil ich meine, dass wenn ich alt werde, ist es bestimmt dann besser, wenn ich jetzt hier jede Woche 5 Stunden irgendwelche Übungen mache. Macht mir nicht viel Spaß, aber ich mache das eben irgendwie aus dem Zukunft. Meine Zielfunktion ist es, dass wenn ich alt und gebrechlich bin, dann halt trotzdem noch irgendwie in der Lage sein möchte zu laufen oder so. Also nicht, dass andere hier Ihnen sagen, das müssen Sie tun und da aller Black Mirror dauernd irgendwelche Dinge werten, sondern dass es irgendwie befreiend ist zu sagen, probiere ich das mal so aus, stecke ich hier das Gewicht rein und so eine gute Ebene, um sich da mit anderen zu unterhalten, statt mit spezifischen Punkten sich sozusagen über den Raum und über die Gewichte und der Achsen des Raumes zu unterhalten. Ich kann es wiederholen.
Moment, bitte, ja. bitte. Dass alle was davon haben. Ja. Halten Sie Ihre Pferde im Zaum und dann können alle teilhaben an Ihrem Ausbruch.
Ich glaube, dass wir inzwischen gar keine Wahl mehr haben. Ich kann meine Zielfunktion definieren, aber allein schon, wenn ich Zug fahren möchte, habe ich keine Möglichkeit, ein Ticket zu kaufen, bei dem ich keinen Personalausweis brauche.
Die Dame, die Frau Schaffnerin, hat mir heute erklärt, wie ich das hätte machen können. Nämlich, statt ich da ein Discounted-Ticket habe, hätte ich zum Schalter gehen können und vom vollen Preis mir eins, dann hätte ich nicht meinen Namen angeben müssen. Weil ich war auf der Kreditkarte, war nicht so drauf, aber das hätte ich dann nicht auf dem Ticket haben können. Also wenn Sie da bereit sind, extra zu zahlen, dann können Sie auch der Frau Schaffnerin nicht Ihren Namen mitteilen.
Und das ist genau der Punkt. Auch das ist unrealistisch, denn beim Schalter werden Sie kein Ticket bekommen, bevor der Zug abgefahren ist. Also ja. Es wird ja dafür gesorgt, dass man so gut wie keine andere Wahl hat.
Und die Sache mit der App, also da habe ich ja Blut und Wasser geschwitzt, was mir da alles angeben musste. Und dann also das ist gar nicht einfach. Nee, dann ist es doch lieber so ausdrucken und dann Frau Schaffner mit eben Führerschein oder sowas, auch wenn das Bild schon 40 Jahre alt ist. Ja. Also Sie sagen jetzt, um es ernst zu nehmen, dass wir keine Chance haben. Was ich sage ist, dass wir das, wir, die Frau Bundeskanzlerin sagt, bepreisen müssen. Dass wir uns also überlegen wollen, was ist der Preis, zu dem wir unsere Daten teilen. Bin ich bereit, hier ein doppelt so teures Ticket zu kaufen oder eben dann vielleicht schwarz zu fahren, weil der Schalter das nicht schafft in der Zeit? Oder meinen Namen, da müsste ich ja auch meinen Namen angeben. Wenn man schwarz fährt, muss mir auch den Ausweis vorzeigen. Ich weiß gar nicht, was da passiert wäre. Wenn ich keinen Ausweis habe, wäre ich dann wahrscheinlich, würde ich jetzt bei der Polizeistelle sitzen und hier nicht sein. Also nicht einfach die Frage der Identität. Ich bleibe aber dabei, dass es wichtig ist, dass wir uns Gedanken machen in unserem Umfeld oder in unserer Firma, welche Werte stellen wir. Bei Amazon habe ich wahrscheinlich 50 bis 100 Stunden mit Jeff Bezos verbracht, um die Gleichung der Firma aufzuschreiben. Wo wir uns systematisch, vorhin kam die Frage nach Empfehlungen, systematisch für jede Interaktion, die der Kunde mit der Webseite haben kann, mit der Firma haben kann, überlegt, ist es eine gute Sache, ist es eine schlechte Sache. Wie gut ist sie, wie schlecht ist sie? Und das heißt, dass du zum Beispiel Page Load Times, wie lange braucht es, bis so eine Seite geladen ist? Da dachten wir, no big deal. Dann haben wir in Japan den Image Server installiert und plötzlich gingen die Conversion Rates viel höher. Und wir dachten eben nicht, dass da der Unterschied zwischen, weiß ich, 200 Millisekunden und 500 Millisekunden irgendeine Rolle spielen würde. Aber da waren wir eben falsch gelegen.
Darf ich da gerade mal einhaken? Das ist ja eine technisch begrüßenswerte Sache, wenn ich irgendwo was bestelle, ob bei Amazon, bei irgendeinem, dass es schnell geht, dass es convenient geht, dass es gut geht. Es geht aber auch der Dame, die da gerade gefragt hat, ob wir die Möglichkeit haben, diese Entscheidung, diese Zielvorstellung überhaupt durchzusetzen in einer Gesellschaft, in der, ich habe vorher von einer Raubritterphase gesprochen, in der sozusagen Geschäftsmodelle schlicht und einfach vorgeben, was mit unseren schon unfreiwillig zur Verfügung gestellten Daten passieren. Und ich stelle mir, weil ich optimistisch bin in dieser Hinsicht, vor, dass wir vor einem Prozess stehen, der diese Dinge wieder in eine einigermaßen Balance bekommt. Ja. Das Unternehmen, und das glaube ich, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, erklären müssen, was sie mit unseren Daten machen, um uns davon zu überzeugen, dass es gut ist. Und dann letztendlich an ihrem Markterfolg, von dem wir wieder sozusagen abhängig sind oder wo die Firma von uns abhängig ist, geprüft wird, ob diese Erklärung ausreichend ist oder nicht.
Ja. Jetzt würde ich mal sagen, das ist eine gute Diskussion, aber eine andere Diskussion ist mir viel wichtiger.
Welche?
Ich war vor 10 Tagen bei Facebook im Building 23, im Gebäude 23. Und ein alter Freund, guter Freund von mir, sagt, ja, hier. Ach, Andreas, hier ist jetzt unsere Integrity Group. Und das fand ich ja schon interessant, dass da die jetzt eine Integrity Group haben. Und da habe ich ihn gefragt, ja, was heißt denn Integrität? Und für mich ist es, ich bin da irgendwie so altmodisch, dass man das tut, was man sagt, zum Beispiel, das ist eben Integrity. Oder auch das sagt, was man tut oder getan hat. Also ganz einfache Dinge. Aber nein, für Facebook ist Integrity wohl bloß, irgendwelche Fake News rauszufinden. Da war er also etwas enttäuscht. Da habe ich ein bisschen darüber reflektiert, als wir dann an dem Lean-In-Seminar vorbeigingen. Also es ist ja wirklich wie in Disneyland, wie im Zoo. Und habe darüber nachgedacht, was hat mich jetzt wirklich hier in den letzten Monaten gestört. Denn ich habe ab zum IPO bereits Facebook-Aktien gekauft und durch Founders Fund auch relativ viel. Und da ist immer so eine Balance, dass wenn der Aktienpreis hochgeht, freue ich mich. Und wenn der Aktienpreis runtergeht, freue ich mich auch. Im einen Fall, weil ich Geld verdient habe und im anderen Fall, weil es ihm recht geschieht. Also ganz gut, so einen Emotion Hedge zu haben. Und was mich also stört, ist nicht, dass Facebook hier mit meinen Daten Geld verdient. So, was mich stört, ist, dass Mark Zuckerberg und sein Team einfach lügen. Und ich weiß nicht, ob das in Deutschland schon hier rüber geschwappt ist, dass in Amerika bewogen wird, ihn des Meineids, also Perjury, das heißt unter Eid gelogen zu haben, da ins Gefängnis zu stecken. Und das wäre ja nicht das erste Mal. Zum Beispiel sitzt der VW-Chef von Amerika für 7 Jahre dort im Knast, während er, glaube ich, in Deutschland noch seinen Bonus irgendwie ausgezahlt bekommt. Da sind die Amerikaner so brutal. Oder, wenn Sie dran denken, vor ein paar Jahren Enron, ab ins Gefängnis. Oder die Chefs für die Zigarettenfirma, die denen irgendwas ja nicht eingefallen ist, als sie davor Eid ausgesagt haben, dass sie irgendwelche Abhängigkeiten, ab ins Gefängnis. Muss man eben in der Gleichung wirklich Terms schaffen, die Counterterms sind, damit nur Geld zu machen. Und das fehlt bei Facebook. Dass die Integrity fehlt, dass die Firma, der ich meine Daten anvertraue, dass die sagen, das meinen wir alles gar nicht so ernst, wenn es um sie geht. Nicht, dass sie damit Geld verdienen und dass ich es nicht alles verstehe, sondern dass sie die Wahrheit nicht bereit sind mitzuteilen. Das ist mein Problem.
Okay. Letzte Fragerunde. Bitte schön, ganz oben.
Ja, guten Abend. Eine technische Frage. Sie hatten anfangs gesagt, die Verdopplungsrate der Daten. Wie ist es mit der Verdopplungsrate, Entschuldigung, der Speicherkapazität?
Ja.
Geht das im Einklang oder überholt das eine das andere oder wechselt das auch mal?
Ja.
Und damit zusammenhängt dann auch die Frage, mittlerweile gibt es ja riesige Datencenter in Frankfurt beispielsweise, die Energie für eine ganze Kleinstadt verbrauchen. Und wenn man das hochrechnet, was in den nächsten Jahren in der Form dazukommt, dann ist es ja durchaus ein Problem.
Ja. Also, wo kommen diese Verdopplung alle anderthalb Jahre her? Das ist so Triangulation, also einfach aus verschiedenen Perspektiven auf den gleichen Berg zu schauen. Und da gehört mit dazu, dass ich sage, wie viel Speicherplatz kriege ich für 100 Euro? Und der verdoppelt sich etwa anderthalb Jahre. Moore's Law. Dann die Frage, wie viel Rechnerleistung, um die Daten zu verarbeiten, kriege ich für 100 Euro. Die verdoppelt sich alle anderthalb Jahre. Moore's Law. Oder die Frage nach Bandwidth und so weiter. Also alles, was irgendwie Transistoren berührt, seit 50 Jahren verdoppelt sich jede anderthalb Jahre. Daher kommt mein Statement, dass im Prinzip die Verdoppelungszeit für Daten anderthalb Jahre sind. Wie messen wir Daten, ist natürlich die Frage. Wenn wir das jetzt als die Anzahl an Bildern, die wir nehmen, messen, dann verdoppelt sich das nicht anderthalb Jahre. Sonst würden ja nur noch wir ganz wild hier dauernd wie die Affen auf den Auflöser drücken hier. Sondern wir haben eben höher auflösende Bilder und so weiter. Mehr Videos. Das heißt also, wenn wir Schicht einfach sagen, größenordnungsmäßig an Daten, an Bytes und Bits, dann ist es anderthalb Jahre gut. Wenn wir jetzt aber denken, wie viele Shakespeare-Stücke oder Goethe, wie heißt die Uni hier?
Goethe-Universität.
Goethe-Universität. Ja. Also hier, Johann Wolfgang, das ist natürlich nicht so, dass da sich die Faust 1, 2 bis 32 jedes anderthalb Jahre verdoppeln. Das heißt also, wie messen wir Daten? Und es war relativ nahe an physischen Layer, an den Bits und den Bytes dran.
Bitteschön.
Oder? Ich darf die Abschlussfrage dann stellen.
Oder wollen wir es vielleicht noch ganz kurz, ohne Leute zu unterbrechen, sagen, was für andere Fragen sind noch da? Vielleicht gibt es noch irgendwas.
Kleine Sammlung.
Ich verspreche, wir sind jetzt still, bis Sie uns wieder das Wort erteilen. Möchte aber hören, was noch Leute haben an Fragen, okay?
Gut. Bitte.
Ja, eine emotionale Frage vielleicht in gewisser Weise an Sie beide, würde mich die Antwort sozusagen getrennt interessieren. Was würden Sie denn sagen im Verhältnis, die Geschwindigkeit von Datengenerierungsquotient auf der einen Seite im Verhältnis zu dem, ja sagen wir mal, unserer Fähigkeit, überhaupt Daten zu verstehen und damit umzugehen? Ist das eher unter der 1 oder über der 1, dieser Quotient?
Noch weitere Fragen. Ganz oben links. Mitte.
Mich würde noch mal gerade die Bewertungsfunktion interessieren, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass wir noch überhaupt nicht wissen, wie Daten in Zukunft ausgewertet werden können, weil die Modelle, die ich heute baue, müssen nicht die Modelle sein, die ich morgen baue, und auch kalte Daten können dann wieder genutzt werden.
Ganz links oben war noch jemand?
Dankeschön. Hallo, vielen Dank für alles bisher. Was mir noch ein bisschen fehlt, vielleicht liegt es aber auch einfach an den Temperaturen. Ich hätte so wahnsinnig gerne noch einen Schluck aus dem halbvollen Glas. Gesetzt den Fall, wir finden einen sinnvollen Weg, unsere Herrschaft über die Daten oder unsere Privatsphäre auf der einen Seite und eine tolle Datenverarbeitung auf der anderen Seite weiter sinnvoll zu verknüpfen. Was ist denn eine der aus Ihrer Sicht spannendsten, coolsten, umwerfendsten Utopien, der wir vielleicht gerade entgegensegeln?
Ich glaube, das ist eine ganz gute Packung jetzt.
Gab es noch, glaube ich, zwei.
Oder gab es noch Meldung? Im Moment nicht. Ach, du hattest noch einen.
Danke, Katrin. Gut geflitzt. Ich habe die Veranstaltung ja mit konzipiert und jetzt und mit Big Data Lab zusammen. Und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, hätten wir das vielleicht nicht eher mit den Soziologen und den Philosophen hier an der Uni machen sollen? Weil ich frage mich die ganze Zeit, bei der Erfindung der Eisenbahn musste am Anfang vorne mit einer mit der Fahne langlaufen, weil die alle gedacht haben, wenn die schneller fährt als ein Pferd, dann werden wir alle verrückt. Wir sind ja jetzt in einem Punkt, ich sage mal in der Datensteinzeit, aber wir sind schon ein Stück drüber hinaus. Und jetzt frage ich mich, ob wir vielleicht einfach von der Entwicklung überrollt werden und erstmal jemanden mit der Hardcore-Privatheit verteidigen und uns dem Dilemma stellen, dass wir auf der einen Seite unsere Privatheit schützen wollen und auf der anderen Seite aber alles wissen wollen von allen anderen, weil diese Daten ja so wichtig sind und weil die uns auch so nutzen, Gesundheit und so. Und wie gehen wir mit einer, geht vielleicht in die Utopie da hinten in die Richtung, wie gehen wir mit dem Dilemma um, was Words from the Wise. Wie schätzen Sie das ein?
Okay.
Ich glaube, kommen
noch zwei Fragen, bitte.
Ich würde noch mal gerne darauf referenzieren, dass wir am Anfang ja gehört haben, dass am exponentiellsten AI sich eigentlich entwickelt. Haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Wie lange dauert es denn, bis die Algorithmen so weit sind, dass selbst die Data Scientists gar nicht mehr verstehen, was mit unseren Daten gemacht wird?
Okay.
Und wird das dann gut oder schlecht?
Und hier in der Mitte noch.
Danke. Ich würde gerne direkt reagieren auf das, was Sie gesagt haben. Also vielleicht diskutieren auch, ist jetzt keine Frage. Ich glaube, das, was Sie sagen, hätten Sie vielleicht andere mit reinholen sollen, Soziologen, Psychologen etc. Ich glaube, diese Thematik haben wir generell, wenn wir über Industrialisierung sprechen, Digitalisierung. Es fängt immer irgendwie mit der Technologie an, Daten vielleicht, und man vergisst immer den Mensch. Und ich glaube, die Antwort wäre da ja. Man merkt halt jetzt, wir hätten schon längst den menschlichen Aspekt damit reinholen müssen. Und das will ich da einfach unterstützen. Und bei den Daten sind wir da sicher gerade dabei, aber vielleicht in der nächsten Runde dann mit dem Menschfaktor.
Ja, der Faktor Mensch läuft ja die ganze Zeit mit.
Ja, also.
Okay. Also, legen Sie los.
Ja, fangen wir mal mit dem letzten Punkt an. also hätte ich mich vorbereiten sollen mit dem Herrn Faust. Wie hieß es nochmal? Habe nun ach irgendwie studiert bei Faust. Wie weiß es jemand zufällig noch?
Philosophie.
Genau. Ich habe also als für Vordiplom hier für in Deutschland Diplom gemacht in Physik mit Nebenfach Philosophie. Und wenn Sie in dem Buch sehen, da ist wirklich viel Philosophie drin. Und was ich heute früh die Rolle hatte in Bonn, da war auch der Markus Gabriel da, wirklich zu sagen, was ist die Rolle der Philosophen in einem Prinzip Datenprojekt? Und da ist zum Beispiel die Dimensionen bestimmen, da ist es die Logik, gute Fragen zu stellen und so weiter. Also ich denke die Philosophen schon mit. Dass mein Betreuer für meine Doktorarbeit in den Vereinigten Staaten war Rummelhardt und mein Büro war in der Psychologie, auch wenn meine Doktorarbeit selbst in der Physik war. Also ich glaube, relativ viel über den Menschen mit nachdenke, sowohl den Menschen als rationales Wesen, auch als auch den Menschen eben von der psychologischen oder soziologischen Sicht her. Das möchte ich also festhalten. Was mich interessieren, sind wirklich Daten, viel mehr Daten eben, was wir über den Menschen lernen können und wie wir dem Menschen helfen können. Was mich dann zurückbringt zu der World Question, was keine Ahnung. Und wenn ich es wüsste, dann würde ich wahrscheinlich hier nicht sitzen, sondern mit Team Tag und Nacht dran arbeiten. Wollen Sie mal noch welche von den Fragen?
Da war eine Frage, ja, die Sie gestellt hatten, ja, hier nach dem Datenquotienten. Und ja,
wie war das nochmal definiert? Das ist immer gut, Sachen. Wie war das nochmal? Das haben Sie gefragt. Ich weiß, eins ist immer gut, wenn man als Physiker zu normieren. Und deshalb, wenn es dann auch noch auf 1 rauskommt, also größer als 1, dann ist es ja ganz prima. Und wenn man Logarithmus nimmt, dann wird das Ganze 0, sehr schön. Was war Ihr Vorschlag nochmal, was Sie zählen wollten, was Sie dividieren wollten?
Hier vorne.
Manchmal. Ja, also es ging mir darum, wir haben gesprochen oder Sie haben gesprochen von der Verdopplungsrate, ja, von Wissen, das generiert wird und gespeichert wird etc. Und wir haben gesprochen von der Verdopplung der Raten, in denen Speichermedien wachsen und so weiter. Also das ist sozusagen die Datenverdopplungsseite einerseits. Und ich überlege dazu, wie steht im Verhältnis dazu die Geschwindigkeit oder vielleicht sogar die Verdopplung der Geschwindigkeit, in der wir in der Lage sind, mit Daten umzugehen und uns Begriffe zu machen. Begriffe ist ja ein ganz entscheidender Stichwort.
Begriffe ist ein gutes Wort, jawohl.
Wir haben gar keine Systeme, in denen wir sowas wie Privatheit noch beschreiben können in diesem ganzen Zusammenhang, den wir hier haben. Also das ist natürlich, deswegen habe ich gesagt, es ist eine emotionale Frage in gewisser Weise. Wie schätzen Sie es ein, dieses Verhältnis dieser beiden Entwicklungsgeschwindigkeiten, Datenerhebung, Speicherung einerseits und unsere Fähigkeit und Geschwindigkeit, damit überhaupt umzugehen und uns Begriffe zu bilden?
Also eine Bemerkung dazu, weil Sie uns beide ja angesprochen haben. Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir als Individuum in der Lage sind, diese Vielfalt von Informationen, von Daten nur in irgendeiner Art und Weise rational noch begreifen zu können. Sondern wir müssen uns eher damit auseinandersetzen und das, glaube ich, muss man gar keine große Angst davor haben, dass wir ein Teil einer Entwicklung sind, in der wir bestimmte Dinge für uns selbst, aber auch für die Gesellschaft beeinflussen und tun, als wären wir sozusagen selbst in der Lage, alles zu begreifen, im wahrsten Wortsinne.
Wer von Ihnen hat ein Auto? Ich auch, ein 1999er Honda. Wer von Ihnen weiß wirklich, also so ein Beispiel, wie man was jeden Tag verwendet, ohne im Detail zu wissen, was passiert. Das heißt, wir, glaube ich, können sehr wohl Daten aufbereitet bekommen und für mich ist wichtig, Entscheidungshilfen mit den Daten zu bekommen, ohne wirklich zu wissen, was da passiert. Oder, um es mit Planck zu sagen, auch mit schmutzigem Wasser kann man einen Teller sauber waschen.
Privatheit verteidigen, auch als Stichwort aufgeschrieben, war eine Frage. Ich weiß nicht, ob Sie es waren oder so. Geht es heute doch? Privatheit verteidigen?
Nein, das ist die Frage, die falsche Frage. Eindämmen. Das ist ganz klar, dass ich hier mein Handy anschalte, weiß die Telekom, also meistens habe ich ja keine gute Verbindung in Deutschland, aber im Prinzip weiß die Telekom, wo ich da gerade bin. Und das natürlich auch nur mit 50k, weil da jemand nicht versteht, was der Unterschied zwischen größer und kleiner ist. Da steht jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, Sie bekommen Daten bis zu 2G. Das ist doch 2G. Das Thema für eine andere Zeit. Privacy ist da, da können wir nichts tun, was wir eben uns erleben. Innerin erwähnt, die schon Zigaretten kauft. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht, aber ich höre, da gibt es einen Personalausweis, den ich nicht habe. Und den schiebt man dann in so eine Zigarettenmaschine rein, also eine Zigarettenverkaufsmaschine. Hat jemand schon direkt gekauft?
Sie in dem System.
Gut, also ich möchte jetzt nicht die Face-Erkennung, dass es jetzt in Ihrer Versicherung direkt weitergeht. Stimmt. Aber mir wurde gesagt, das Einzige, was da ausgelesen wird, ist Ihre Personenkennziffer. Nein, das Einzige, was ausgelesen wird, ist, sind Sie 16 oder vielleicht 18, wenn er etwas sein muss, oder nicht. Und dann, wenn der Ausweis sagt, jawohl, der Herr ist also das Mindestalter, dann kommen die Zigaretten unten raus. Wahrscheinlich muss man irgendwie ein paar Groschen einwerfen. Das ist mir ein gutes Beispiel, wo nur die Information, die wichtig ist, um die Entscheidung zu fällen, tatsächlich übermittelt wird. Im Gegensatz wäre natürlich jetzt hier die Frau Schaffnerin, die eben wissen will, wie heißen Sie eigentlich? Oder der Herr in London, der es bereits wusste.
Naja, und im Gegensatz zu den vielen Unternehmen, die wir im Moment erleben, die mit irgendwelchen Geschäftsmodellen Daten sammeln und selber noch gar nicht wissen. Just in case,
wie unsere Kollegen in Menlo Park.
Und im Prinzip gar nicht wissen, was sie alle mit den Daten machen und dafür nur für 5% Verwendung haben.
Das ist nicht gut. Da bin ich also kein Freund davon, wenn ich das hier nicht schon klar gemacht habe.
Ja. Jetzt war noch eine Frage
in Bezug auf die AI. Mit dem Facebook und dem Lack of Integrity habe ich
schon erwähnt. Ja, das haben Sie erwähnt. Sie sind aber noch gefragt worden zu dem Thema AI, künstliche Intelligenz.
Genau. Also,
wie lange dauert es noch, bis die künstliche Intelligenz wirklich intelligent ist, wenn ich das mal ganz
Da ist die ganz große. Also hatten wir heute früh die Diskussion, dass da der Philosoph sagte, nein, das wird nie passieren, dass hier die Maschinen also so praktisch wie Menschen reagieren. Und da habe ich natürlich höflich, habe ich auch eingeladen, da muss man den Gastgeber nicht direkt so insulten, aber habe ich doch leicht Bedenken angemeldet, dass in der Geschichte häufig wir gesagt haben, das wird nie passieren. Zum Beispiel der Herr Kopernikus oder die Leute, die gesehen haben, dass wir irgendwie doch nicht im Zentrum des Universums stehen. Das hat eine Weile gebraucht und die katholische Kirche hat sich da auch sehr dagegen gewehrt, dass solche Dinge da irgendwie heretisch Dinge da, aber dann irgendwann haben es doch auch zugegeben. Übrigens, der derzeitige Papst ist ja wirklich cool. Der hat einen Vortrag auf TED letztes Jahr gehalten. Ich muss sagen, ich hatte die katholische Kirche abgeschrieben, aber als ich den Vortrag gehalten habe, der Mann ist gut. Also das muss man aufpassen, dass man nicht Dinge abschreibt und nicht mehr zuhört. Muss man noch zuhören.
Das hat jetzt wie was mit der Frage künstliche Intelligenz zu tun?
Mit der Philosophie, dass der Philosophieprofessor sagte, das wird nie passieren. Okay. Und ich sage, das ist sehr gefährlich zu sagen, was nie passieren wird. Und ich bin der Meinung, irgendwann wird schon irgendwas passieren. Deshalb sollte man never say never. Jetzt die andere Frage hier war die der Energie. Und ich muss sagen, ich möchte Ihnen gratulieren, dass wir hier eine Stunde und 20 Minuten ohne das Wort Blockchain zu erwähnen rumgebracht haben. Denn normalerweise kommen sie jetzt Minute 2 und 27 Sekunden, wo dann Leute sagen, und wie schaut das mit Blockchain aus? Und das ist schon ganz da ein Energieproblem, dass die Cryptocurrencies mehr Energie als gesamte Island verwenden oder Irland, ein Buchstabenunterschied, Irland verwenden. Das ist hochinteressant. Zum Beispiel bin ich also Advisor für eine Firma, die ist jetzt nach Kanada umgezogen, weil da die Energie einfach billiger ist. Und wir wissen alle, dass im Prinzip die Chinesen den Bitcoin-Preis manipulieren, könnte man sagen, oder eben irgendwie halt stützen oder nicht stützen, weil da halt die Energie, wenn man da in den manchen Gegenden ist, sehr billig ist. Mhm. Also Energie, weniger jetzt auf die Speicherung von das Mining von Bitcoins und so weiter anbetrifft, ist schon ein ehrliches Problem. Ich habe im Guardian gelesen, dass 1000 transatlantische Flüge, 1000 Maschinenröhren über den Ozean zu schicken, dem CO2-Ausstoß der Bitcoin-Miners entspricht pro Jahr. Das heißt, pro Tag schicken sie 3 Flieger über den Ozean. Das entspricht allein dem CO2-Ausstoß, was wir in dem Bitcoin-Mining vor ein paar Monaten hatten. Das war ein sehr guter Artikel im Januar. Und das muss uns zu denken geben. Auf der anderen Seite habe ich da keine Lösung dafür, weil bei jeder Currency irgendwas knapp sein muss. Beim Gold muss man halt schaufeln, bis man das Gold hat. Bei Diamanten muss man irgendwelche, Sie kennen die Geschichten. Und so ist es halt, dass die bei Bitcoin ist halt die Energie im Endeffekt. Deshalb ist dann Wert, sonst wäre es ja kein Wert.
So entlassen Sie uns wieder mit einer offenen Frage und nicht mit einer Antwort. Aber wir haben jetzt auch nicht
wie Herr Gadamer, der ja auch
alle Fragen erwartet. Ich sage ganz herzlichen Dank.
Der hermeneutische Vorrang der Fragen.
Ja. Und,
Adorno ist nebenan, das Adorno-Seminar.
Wie ist es schön, der Vorhang zu und alle Fragen offen.
Und ich sage ganz herzlichen Dank unserem Podium, Hartwin Mörler und Dr. Andreas Weigand.
Und ich danke dem Publikum für die guten Fragen. Nochmal, vielen Dank.
Dankeschön.
Und da gibt es noch zwei Typen.
Zum Abschluss
hier.
Nur ein kurzer Hinweis. Wir hatten Probleme, wie viele, ganz kurzfristig mit der schon seit 2 Jahren bekannten Datenschutzgrundverordnung. Sie dürfen nach wie vor zu unserer Veranstaltung kommen. Sie dürfen auch nach wie vor unsere Einladungen empfangen. Sie dürfen auch nach wie vor www.medienmittwoch.de weitergeben für Leute, die unsere Veranstaltung vielleicht interessieren. Und dann kann man sich über die dort vorhandenen Links zu unseren Veranstaltungen anmelden. Und in diesem Sinne, gucken Sie auf unsere Website. Die nächste Veranstaltung ist irgendwann im Herbst. Danke an Katrin Ahrens und Manu Schiffner, die hier mit an der Organisation gewirkt haben. Mein Name ist Wolfgang Borgfeld. Guten Nachhauseweg.